Hopcast,
der Craft Beer Podcast. Wir sind hier zu Gast im sagenhaften Bierland bei Esther Isaac de Schmidt-Bohländer. Kompliment zu dem Wahnsinnsnamen.
Ja, da ist mein ganzes Leben drin. Ja, ich bin eine geborene Isaac und bin in Paraguay geboren und habe mich verliebt in einen, der Schmidt-Bohländer mit Nachnamen heißt. Und das ist der Thomas, der heute noch da ist. Und dann wollten wir einen ganz simplen Nachnamen. Wir dachten Schmidt. Und dann sagte der Standesbeamte, um Gottes Willen, in die Familie Schmidt kommt ihr nicht mehr rein. Wir sind froh, dass ihr da einmal draußen seid. Ihr könnt euch sonst was aussuchen. Und dann, da mein Mann aus Ostdeutschland kommt, also da geboren ist und als Kind nach Hamburg gekommen ist, wäre es sehr aufwendig gewesen, weil damals noch die Grenzen geschlossen waren, diesen Namen zu ändern. Und dann sagte der Standesbeamte, aber Sie könnten, und Deutschland ist ja so toll, ne? Deutschland berücksichtigt zum Beispiel bei der Heirat die Gesetze des Landes, aus dem man kommt. Und nach dem Gesetz Ihres Landes könnten Sie Isaac de Schmidt-Bohländer heißen. Und da habe ich so gesagt, geben Sie mir, was ich kriegen kann. Und hatte 27 Buchstaben mit den Lehrfeldern.
Das ist immer schön, wenn man das irgendwo einträgt. Ne? Ja. Wahrscheinlich.
Damit knackst du jedes öffentliche Formular.
Ja.
Wir sind aus einem traurigen Anlass hier.
Ja.
Das Bierland schließt seine Pforten.
Ja. Ja.
Wie kann das sein?
Ja, an jedes Ding hat seine Zeit. Ne?
13 Jahre hast du das hier gemacht, oder?
Ja. 1. Mai 2005 habe ich angefangen. Ja, ich war damals inspiriert von der Idee, das Bier von unter der Brücke in die Regale zu bringen. Und war halt in Hamburg wohl die Erste, die ein Bier wie eine Champagnerflasche präsentierte. Wo die Kunden dann sagten, sagen Sie, alleine wie halten Sie schon das Bier? Als ob es Wein wäre. Und ich dann so sagte, ja, es ist wertvoller als Wein. Ja, ja, und jetzt nach 13 Jahren, ich finde es auch traurig, ehrlich gesagt.
Warum? Warum machst du das so?
Weil ich, also das Bierland trägt sich noch, aber für mich persönlich jetzt bleiben im Jahr noch so 6.000 Euro. Über, wenn ich das so hochrechne, sind das meine Krankenkassenbeträge. Das, also bei all der Zuneigung und Liebe, das ist mir zu wenig. Das ist, aber damit könnte ich noch leben. Aber ich will halt nicht zur alten Nörglerin werden. Und ich denke einfach, mein Ziel habe ich wirklich erreicht. In jedem Supermarkt sehe ich Berge von Bier. Früher war das eben nicht so. Also vor 13 Jahren haben die Supermärkte maximal einen Flens oder einen Holsten oder Astra gehabt. Und heute haben unsere Großhändler überall schöne Regale gebaut. Und ja, ich habe immer gemacht, was der Kunde wollte. Und im Moment sagt mir der Kunde, ich bin ganz zufrieden mit Supermarkt. Also, warum soll ich ihm was aufdrängen, was er gar nicht mehr will? Also gehe ich und mache was anderes. Ich bin ja zufrieden mit dem, was ich erreicht habe.
Wobei du ja hier die Auswahl in einem Supermarkt bei Weitem knackst, oder?
Ja, aber da müssen wir dann über deutsches Feinschmeckertum und deutschen Sparsinn sprechen. Und also natürlich ist das, was der Supermarkt hat, deutlich weniger als das, was ich habe. Aber es reicht dem Kunden. Es ist günstig. Er kriegt das in rohen Mengen.
Mhm.
Das ist okay. Er macht dann den Kompromiss und sagt, okay, es schmeckt nicht ganz so gut wie jetzt ein super IPA, aber ist auch ein bisschen tropisch, ein bisschen zitronig und ist lecker. Und vor allen Dingen, ich habe nur 12 Euro bezahlt, die Kiste ist doch super. Und wir sind kein Feinschmeckerland, sondern wir sind ein Geizesgeilland. Der Einzelhandel braucht tatsächlich auch eine Balance zwischen Einzelflaschen und Kisten.
Mhm. Ja.
Du musst auch Menge machen, einfach um dein Geld zu bewegen. Sonst, wenn du immer nur eine Flasche verkaufst, hast du irgendwann in deinem Lager Zehntausende von Euro, aber du hast kein Geld mehr, Bier nachzukaufen. Also es muss sich drehen. Das ist auch fürs Bier gut, das ist für die Frische gut, dass das Bier sich schnell dreht, und das erreicht man leider nur über Menge.
Ja.
Und entweder hat man wie der Supermarkt 2000 Kunden oder man hat die Leute, die bereit sind, auch mal 6 oder 12 Flaschen von einer Sorte zu kaufen. Das ist auch das große Problem unserer Kleinbrauer, dass die ständig irgendwas Hippes wieder nachreichen müssen und im Grunde genommen es das, was ihr Brot und Butterbier ist, nicht schnell genug dreht.
Ja.
Also sowas wie ein Mitschnaggerpilz, ein Landgangpilz oder ein Übernormal, nur sowas muss drehen. Sowas muss man kistenweise kaufen. Nur so können uns, wenn wir da nicht anfangen umzudenken, können diese Brauereien langfristig nicht bestehen. Und wenn ich dann von wirklichen Bierliebhabern veranstaltet auf Partys komme, privat, und sie haben dann Flensburger, eine Brauerei, die 1 Million Hektoliter macht, die überhaupt keine Unterstützung braucht, dann verstehe ich tatsächlich auch meine besten Freunde nicht mehr. Denn da genau gehört die Kiste mit Schnagger, die Kiste über... nicht über normalen und Prototyp und so weiter. Und gerade diese ersten drei Brauereien, die brauchen alle Power, weil die haben keine Gastronomie, über die sie das Geld ziehen können.
Ja, mich würde interessieren, um an den Start dieses Projekts Bierland zu gehen vor 13 Jahren. Sah das damals so aus wie heute, oder hattest du damals schon diesen Schwerpunkt Craft Beer, oder hat sich das geändert?
Damals gab es das Wort Craft Beer überhaupt nicht.
Eben.
Also vor 13 Jahren kam ich habe sehr viel für Mont Blanc gedolmetscht. Mhm. Und Mont Blanc ist ein Meister darin, ein Stück Plastik zu einem wertvollen Kugelschreiber-Füllfederhalter zu transformieren. Sie würden auch nie von Kunststoff sprechen, sondern sie sprechen von Edelharz.
Ja.
Und ich habe viel für die gedolmetscht und habe sehr viel gesehen, wie man einfach ein Produkt wertiger machen kann. Und mein Thema war immer, Bier ist so komplex und so unterschiedlich und so köstlich. Warum schafft Bier es nicht in eine andere Preiskategorie? Warum ist Bier nicht salonfähig? Warum sagen mir meine eher konservativen Freunde, also weißt du, wenn nichts anderes da ist, ich trinke tatsächlich auch mal ein Bier, so als ob man damit eine Sünde begehen würde. Hier in Hamburg denken wir immer noch, wenn wir uns gut benehmen, dann müssen wir auch Wein und Champagner trinken. Und das ist einfach schwachsinnig, weil das komplexere und vielleicht auch das größere Erlebnis ist das Biertrinken. Und das war so der Hintergrund, dass ich so dachte, ja, Bier, warum steht Bier immer draußen in der Sonne? Warum steht Bier immer da am Eingang im Supermarkt, wo geramscht wird? Warum steht Bier nicht da, wo Champagner steht oder wo Wein steht? Und aus dieser Idee kommt, habe ich dann angefangen zu recherchieren, wo kriege ich Bierbesonderheiten, und habe zum Glück Brauerfreunde in Dänemark, habe Brauerfreunde in Deutschland und hatte wirklich in den ersten Jahren eine heiße Leitung zu diesen. Und irgendwann rief mich, das muss so 2006, 2007 gewesen sein, da rief mich mein Freund Lutz Schöbel aus Dänemark an und sagte, Esther, schreib mal auf, ich war gerade auf dem Festival, schreib mal auf, IPA, dahinter steht der Begriff India Pale Ale. Das ist gerade in Dänemark der große Hit. Wir sprechen von 2007, ne? Vor 10 Jahren. Das ist gerade der große Hit. Da, wenn du da rankommst, ich sag dir nur eins, dahin wird der Markt gehen. Und dann hat er mir noch erklärt, was das ist, wie das gebraut wird. Dann irgendwann auch mit Sylvia Kopp. Sylvia Kopp ist ungefähr so in der Zeit auch auf die Bierfläche gekommen. Irgendwann habe ich zu Sylvia gesagt, was heißt eigentlich dieses Croft? Dann meinte sie, ja, das ist ein bisschen blöd, aber die Amerikaner verstehen darunter handwerklich. Sowas wie Samuel Adams. Ach, habe ich gesagt, das habe ich ja. Und dann fing ich halt unter diesem Suchbegriff an weiterzusuchen. Ja, ich habe ganz vieles, was man weltweit Craft nennt, was nur in Deutschland keiner so nennt. Entweder ist es belgisches Bier oder amerikanisches oder britisches. Ja, und insofern, ich hätte auch dieser Begriff Craftbier, dass der so hochgekommen ist, das hat die Ratsherren ja gemacht. Und ich halte es bis heute für einen Fehler, weil kein Mensch was damit anfangen kann. Hätte man von Bierspezialitäten handwerklich gebrautem gesprochen, wüsste jeder, was das ist. Und das macht auch heute, wo es so eine gewisse Sättigung gibt, auch Probleme. Denn die Leute, die nicht so englisch-affin und werbeaffin sind, die vielleicht auch nicht so in den sozialen Medien aktiv sind, die wissen bis heute nicht, was Craft Beer heißt. Wird ihnen verschlossen bleiben. Und dann kaufen sich mal blind irgendwas und wenn sie Pech haben, haben sie ein 60 Ibu-Bier gegriffen. Keiner hat ihnen erklärt, was es ist. Und dann werden sie es auch nie wieder probieren. Und das ist einfach schade. Also Bierspezialitäten, ich habe immer von gutem Bier gesprochen, weil ich das am unverfänglichsten fand, weil wir haben auch viele sogenannte Reinheitsgebotsbiere, die wirklich göttlich sind. Ich denke nur an Schneiderweizer Aventinus sowas. Das ist einfach unübertroffen bis zum heutigen Tage. Und das ist aber auch kein Craftbier. Ne? Es ist ein ständiges Diskriminieren von Begrifflichkeiten, wo ich so sage, wofür denn das? Ne? Lass uns doch mal über das schmecken, was uns darüber sprechen, was uns schmeckt. Und was dann vielleicht auch noch sogar handwerklich hergestellt wird.
Und natürlich eine Entdeckung der Vielfalt einfach.
Ja, ne? Genau. Dann, genau, denn es gibt für jeden Geschmack ein Bier.
Ja, das haben aber viele Leute also eigentlich lange vergessen, dass Bier vielfältig sein kann. Tatsächlich gerade, es gibt in diesem Begriff Frauenbier und Frauen trinken ja dann lieber Sekt statt Bier, weil Bier ist ja immer bitter und so. Mhm. Ich habe Freundinnen, die sagen, Wahnsinn, seit ich mich da mal so reinbegeben habe, also einmal in diesen Craft Beer Store halt rein, sich beraten lassen, die gehen wieder raus und sagen, Bier kann ja schmecken, verrückt.
Mhm. Mhm. Ja, die bittersten Biere werden von Frauen gekauft. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Einfach die Frage, mag ich bitter? Und nicht alle Frauen mögen süß.
Ja.
Und nicht alle Männer mögen Pilz. Das ist doch so
eine Entdeckung Pushen, der Vielfalt.
Denken.
Ja, ich denke auch, Craft Beer ist derzeit so ein Begriff, der einen Trend definiert, der aber nicht wirklich für viele mit Inhalt gefüllt ist.
Ja.
Also das ist dann, da steht irgendwo Craft Beer dran und da läufst du halt rein. So,
ja, und ja, was mich auch stört, ist das Dogmatische. Also es gibt dann das echte und das nicht echte Craft Beer und dieser Begriff ist ja auch in den USA nicht definiert. Das heißt nur, es gehört nicht zu Anheuser-Busch und zwar, es gehört nur nicht mehr als 35% zu Anheuser-Busch. Es darf sehr wohl ein kleiner Anteil zu Anheuser-Busch gehören. Also es ist doch alles Bullshit. Lass uns von gutem Bier sprechen, von Spezialitäten und
das war deine Mission, als du angefangen hast. Du hast angefangen, gute Biere zu sammeln. Mhm. Nicht nur national, sondern auch international, weil das musstest du damals ja. Da gab es ja auf dem nationalen, also im nationalen Sektor nicht so viel zu finden.
Also erster Kontakt war die Bierlinie, die dann damals schon 3-4 Jahre auf dem Berliner Markt war. Und die haben mich dann angefangen, mit Trappistenbieren zu versorgen. Und wir sind quasi ihre Vielfalt und meine Vielfalt, die sind immer so parallel gelaufen, wenn es um belgische Biere ging. Und dann kam wieder ein Kunde, ich habe ja gesagt, ich habe immer das gemacht, was die Kunden sagten. Ein Kunde kam und brachte mir eine Visitenkarte. Er war auf irgendeiner, ich weiß gar nicht, vielleicht war es sogar die Internorga. Auf jeden Fall hat er eine Visitenkarte von einer Firma in Dänemark und sagte, die suchen jemanden in Deutschland. Kontaktieren Sie die doch mal. Vielleicht kriegen Sie über die noch mehr Biere. Und dieser Kunde, das, ich habe ja schon gesagt, ich kann mir Namen nicht merken. Auf jeden Fall ist das seit Jahrzehnten der Mensch, der im Guinness-Buch der Rekorde immer ganz oben steht, weil er die größte Bierflaschensammlung hat. Und der hat in Niedersachsen im Museum seine 20.000 Bierflaschen ausgestellt. Und ihm ging es gar nicht ums Bier selbst, sondern er wollte mehr Bierflaschen haben. Und hat mir aus diesem Grund, weil er hier auch immer guckte, ob er irgendwas vielleicht noch nicht hat, hat er mir diese Karte mitgebracht. Und das war eigentlich das schönste Erlebnis überhaupt, als wir die Dänen, die sich One Pint nennen, als wir die kennenlernten. Die kamen hierher und die haben uns so viel Mut gemacht. Und waren auch diejenigen, die hier einfach mal eine Sammlung von Bieren hinstellten und sagten, Esther, würdest du die schenken wir dir, wenn du uns sagst, wie die Kunden diese Biere finden. Und haben hier einfach einen Wahnsinnswarenwert hingestellt. Und dann haben wir die Biere natürlich selbst probiert und haben sie ins Regal gestellt und haben einfach Feedback gegeben. Also das finden die Kunden gut, das finden sie nicht so gut. Und irgendwann haben die dann auch eine Filiale in Deutschland gegründet. Und das ist bis zum heutigen Tag wirklich eine große Liebe zwischen uns, weil die sehr entspannt sind eben Dänen. Und auf der anderen Seite sehr zuverlässig und Wahnsinnsgeschäftspartner einfach. Und alles andere, das ist, also vor 5 Jahren wurde der erste Prototyp gebraut. Ne? Das ist alles, also die nationale Geschichte. Und ich weiß zum Beispiel, als ich irgendwann in den Laden kam, sagte Gerrit, der hier manchmal als Aushilfe jobbt, hier war jemand mit langem Haar und der hatte ein T-Shirt, da stand Sierra Nevada drauf. Und der sagte, er heißt Oliver und er will hier zurück nach Deutschland kommen und Bier brauen. Und dann haben wir schon viel hin und her gemailt, bevor er überhaupt wieder hier in Deutschland war, Oliver Wesselow. Und die Freude darüber, dass er hierher kommen wollte, die war einfach unbeschreiblich. Also das elektrisiert richtig, wenn man in so einer Wüste unterwegs ist. Mhm. Und dann, ich erinnere mich noch, der erste Prototyp sollte probiert werden. Und da waren wir so eine Gruppe, waren natürlich viele Kunden von mir dabei. Dann waren wir da im Garten und einer flüsterte dem anderen zu, aber wir beurteilen das wohlwollend, ne? Wenn das vielleicht nicht schmeckt, das sagen wir aber nicht. Und dann waren wir so froh über dieses tolle Bier.
Ihr musstet nicht mal lügen.
Wir mussten nicht mal lügen, sondern wir waren einfach nur hin und weg und haben das Auto gleich vollgeladen und ab in den Laden damit.
Ach toll.
Ja, das war. Das
der
war
feiert geil. Ja nächste Woche im Silbersack seine 5-Jahres-Party.
Ja, da kann man eben auch den Prototyp gibt es ja inzwischen überall, da kann man ganz gut beschreiben, wie sich das entwickelt hat. Also wir haben so im ersten halben Jahr sicherlich so pro Woche, ja, 3-4 Kisten oder die sind ja immer 12er-Kiste, sprich 8 bis 12 Kisten verkauft die Woche. Das ging richtig ab. Und heute sind das ja pro Woche 1 bis 2 Kartons. Also das verändert sich. Der Prototyp ist deutlich günstiger im Supermarkt und die Leute wollen gerne gutes Bier mengenweise trinken und gucken dann natürlich auf den Preis und ahnen ja nicht, der Mensch versteht auch zu wenig von Wirtschaft, als dass er es hier kaufen würde.
Das heißt, die Lösung wäre wahrscheinlich dann noch nischiger zu agieren, aber mit den noch nischigeren Geschichten.
Der Kuchen wird nicht größer, das ist das Problem. Ja. Es sind nur mehr Leute, die sich einen Kuchen einteilen. Und das meiste Bier, was in Hamburg getrunken wird, ist immer noch Ast am Holsten. Und wir, also selbst das, was die eine Ratsherrn verkauft, auch wenn das inzwischen wohl 90.000 Hektoliter sind, wie viel Bier wird denn getrunken? Und das ist Astra und Holsten, machen wir uns nichts vor. Und das ist Specks und es ist Oettinger. Ich stehe auch manchmal auf dem Parkplatz von einem Getränkemarkt und gucke mir an, was in einem Mercedes S-Klasse gelandet ist. Und das sind meistens Oettinger-Kisten. Wer einen Mercedes oder einen Porsche fährt, der braucht das Geld fürs Auto. Wir haben das hier wirklich erlebt, dass ein Porsche vor der Tür hielt und da wir ja mal auf die Straße gucken können. Und es stieg ein Ehepaar aus und die Frau fand das Deus Champagnerbier so toll. Guck mal, Schatz. Er guckte nur auf den Preis und sagte, das können wir uns nicht leisten. Und das Thema war gegessen oder getrunken.
Realsatire.
Ja, oder eben nicht getrunken.
Oder eben nicht getrunken, ja.
Ja, und ich hoffe halt, dass in Zukunft das Thema Spezialität, Wertigkeit, dass das mehr Thema wird. Sonst werden wir bald keinen Einzelhandel mehr haben. Und was mir halt auch wichtig ist zu sagen, Edeka ist kein Einzelhandel, Leute. Das ist, wenn ihr in Zukunft nicht mehr zu Beyond und von mir aus auch Kraft bist, wobei ja da auch schon wieder der Konzern dahinter steckt. Aber zu Läden wie Beyond muss man gehen, sonst packen die das nicht. Es ist einfach so. Nur Bier liken hilft nicht.
Support your local dealer.
Ja.
Du bist natürlich auch hier in Wandsbek, Säumestraße, relativ weit weg vom Schuss gefühlt. Von dort, wo die Bars und die Szene in dieser Stadt sich so ein bisschen rumtummelt. Ist das zusätzlich ein Problem gewesen für diesen Laden? Nee,
überhaupt nicht.
Die Leute kommen zu dir.
Ich bin ja die Oase in Wandsbek. Und die Leute kommen und gucken mich dann an. Wissen Sie, woher ich komme? Ganz aus Eppendorf. Dann entschuldige ich mich immer, aber wir haben Stammkunden in der Hafen City in Eppendorf und die Leute kommen mit der S-Bahn direkt vom Kiez, um hier ihr Bier, ihr Lieblingsbier zu holen. Also ich denke, wenn ich sehe, was umgesetzt wird in den Läden, da wo es hip ist, dann ist es eigentlich nochmal die Erklärung für das, was ich meine. Nur ein Selfie machen mit einem Bier ist noch kein Geschäft. Auch da guckt euch an, was die Leute, wie gekörnert wird und was da getrunken wird. Das ist Astra.
Du bist, was du isst, heißt es. Du bist auch, was du trinkst.
Ja.
Da muss ein Umdenken erfolgen.
Ja, den Spruch hatte ich lange an der Straße stehen. Du bist, was du trinkst.
Also zur Bierkönigin kommt man. Man hat dir ja irgendwie auch den Titel Bierkönigin verpasst. Ich sah einen schönen Beitrag über dich auf NDR, der wirklich ganz liebevoll gemacht haben, super gemacht.
War nett, ne?
Ja, du und dein Königreich hier. Ja. Das Ganze ist hier ja eigentlich auch eine Art Nachbarschaftstreff geworden,
ja,
oder?
Ja, schon. Also wir hatten auch gestern, es war mir auch wichtig, es meinen Nachbarn auch persönlich zu sagen. Und es war fast eine Heulrunde, ne? Da waren drei von den Nachbargeschäften und ja, die waren wirklich so traurig. Und nachher kam dann noch, der auch in dem Bericht vorkommt, Herr Jadeli von Almedina. Und da haben wir uns lange unterhalten. Er sagte so alle drei Sätze, oh, Frau Isaac, ich bin so traurig. Und ich bin auch traurig. Also das traurig bin ich schon, aber ich weiß ja, ich bin dann auch sehr realistisch und ich sehe, ich bin 53, vor mir ist quasi die zweite Lebenshälfte und ja, warum soll ich hier sitzen und mich langweilen, wenn ich noch andere Sachen machen kann? Und wir behalten die Marke Biergeria und wir wissen selbst noch nicht genau, was wir mit Biergeria machen werden. Auf keinen Fall mehr Einzelhandel. Das dürfen jetzt gerne die Großen machen. Aber die Geria ist eben mal in den Tropen und mal am Meer. Also ich sehe es eher so, wir lassen das jetzt mal alles sacken. Ein Papst darf zurücktreten, eine Bierkönigin auch. Und danach, wenn man wieder freie Hände hat, dann kommt bestimmt was ganz Schönes, bin ich mir ganz sicher.
Also du hast noch keine konkreten Pläne, die du uns verraten?
Nein, ich weiß nicht mal, wo ich wohnen werde. Ja.
Also nicht nur der Laden schließt sich, sondern auch...
Ich ziehe weg von Hamburg, das ist klar, weil wir einen Resthof haben in Mecklenburg. Der ist aber nicht winterfest und es würde viel zu viel kosten, den winterfest zu machen. Das heißt, irgendwann im Herbst spätestens muss ich wissen, wo ich wohne. So bis November kann man da ganz gut so mit den Holzöfen leben und ich habe ja auch meine Himbeeren, meine Blaubeeren und meine, was war das andere? Brombeeren. Die wollen ja auch alle mal vernünftig versorgt werden. Die freuen sich schon darauf, dass ich diesen Sommer mehr Zeit für sie habe. Und wir haben im Moment tatsächlich die Deutschlandkarte vor uns liegen und gucken, wo möchten wir gerne leben.
Du zusammen auch wirklich, ihr zusammen sagt euch so.
Ja.
Ihr habt den Laden auch zusammen geführt? Oder?
Nee, also wir haben uns mal 3 Monate getrennt und in der Zeit habe ich den Laden gekauft.
Okay. Du bist eine Frau von sehr schnellen Entscheidungen, offensichtlich.
Ja. Und mein Mann hat es dann vom gemeinsamen Friseur erfahren.
Und hat sich gedacht, oh, sie hat jetzt einen Bierladen, da komme ich mal ganz schnell zurück. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, so ist er nicht. Aber wir haben, also Thomas war früher in der Logistik vom UKE tätig. Und er hat so nach 1,5 Jahren angedeutet, dass er gerne mitmachen würde. Und ich habe dann kurz überlegt und habe gesagt, das ist eigentlich zu schnell, weil ich hatte, das war ja auch so eine tolle Geschichte. Mein Vorgänger, ich habe hier mal als Studentin gejobbt im Bierland und ich habe diesen Inhaber so by the way getroffen, beim Vorbeigehen, weil ich hier im Stadtteil eben wohnte. Und ihn so gefragt, wie es ihm ging und da sagte er, oh, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin über 50, alles tut weh und ich finde auch keinen Nachfolger und ich möchte aufhören. Und ich habe damals halt so in meiner spontanen Art gesagt, ach Siki, das kannst du nicht machen. Ich wollte den Laden immer übernehmen, aber ich habe im Moment kein Geld. Und in diesem Arbeitsmodus waren wir, als mein Mann und ich uns trennten. Und dann bin ich halt wieder zu Siggi und habe gesagt, ich habe immer noch Bock auf deinen Laden, aber ich habe kein Geld und habe jetzt erst recht keins. Überleg dir mal was. Und dann hat er für sich gerechnet und hat dann daraus einen zinslosen Kredit von 3 Jahren gemacht. Und den habe ich dann immer so aus dem Cashflow bezahlt und so war ich dann Ladenbesitzerin.
Der Wahnsinn, wie Dinge sich manchmal entwickeln, oder?
Mhm.
Und jetzt alles open, Deutschlandkarte vor der Nase. Und ich habe gedacht, du steigst jetzt wirklich ins Politikgeschäft ein und steigst nochmal groß bei der Partei ein. Du warst da ja schon mal die Abgeordnete für Wandsbek sozusagen.
Habe ich kandidiert, ja.
Ja.
Und ich bin da auch ganz stolz auf 3.100, was weiß ich, Stimmen. Aber
ich liebe den Slogan, denn wer einen Bierladen besitzt, kann kein schlechter Politiker sein. Entschuldige, dass ich dich da unterbrechen muss, aber er ist einfach fantastisch,
dieser geil,
Slogan.
Ne?
Ich finde den auch sehr logisch und kann dem nur zustimmen.
Ja, und es hat mir auch, ich bin ja im Laufe des Bierlandes wirklich zum Ich hab dich lieb Junkie geworden. Finde mal einen Job, wo man dir jeden Tag sagt, wie toll, dass es dich gibt. Wie toll, dass du mich so beraten hast. Das gibt's nirgends. Das haben wir hier aber jeden Tag. Das haben wir tatsächlich auch heute wieder erlebt. Weil einer entdeckt hat, dass er hier seinen Schlenkerl holen kann. Sagte, oh, wie toll, dass ich den Laden gefunden habe. Und darauf sagte ich, ja, bis zum 30.06. sollten Sie es noch genießen. War eben jetzt auch mit die Partei, das war genau das Gleiche. Hier kamen 80-Jährige rein, fragten, ob ich ein Plakat für sie hätte, aber sie wollten es ihrem Bruder schicken. es waren Kandidaten von alte Beek, ja. Leute, die zu mir sagten, danke für die Plakate, sie haben endlich mal die Luft rausgelassen. Also das muss man auch an Wandsbek verstehen. Wandsbek ist unglaublich ehrlich, bodenständig, liebevoll und man weiß immer sofort, was Sache ist. Ne? So, und die Albeker speziell, die legen ja sehr großen Wert darauf, dass sie keine Wandsbeker sind, weil sie haben ja nie zu Preußen gehört. Ganz wichtig. Also hier sind wir nicht auf preußischem Boden. Und ja, also es ist unglaublich charmant. Und was so Politik angeht, also das war mir ein Gag. Aber es hat mir nochmal gezeigt, dass ich doch nicht so eine Rampensau bin, wie ich dachte. Weil dieses Plakate am Wandsbeker Karree zu montieren, das war für mich der reinste Spießrutenlauf. Ich dachte immer, dass die Leute mich bespucken würden oder irgendwas machen. Und dann geschah aber was ganz anderes, dass sie sagten, oh, man sieht mal ein Gesicht von der Partei, das ist ja toll. Und dann entstand wieder so ein super Kontakt. Also so, es war sehr schön, aber mit 53, die Jungen sollen Politik machen und sie sollen bitte jetzt Politik machen. Sie sollen mal gucken, was in den USA gerade abgeht. Es ist die Zeit, wo die jungen Menschen sich wehren müssen, weil die können noch nicht, wie ich, sagen, ich gehe jetzt mal 3 Monate oder ich habe ja auch noch so viel Resturlaub. Ne? Ich habe mal so meine Überstunden und den Resturlaub zusammengezählt, bin allerdings von 6 Wochen ausgegangen. Und da hätte ich 4,5 Jahre zu kriegen. Also insofern, ich kann das tatsächlich finanziell, das ist eine unglaubliche Freude so für mich, dass es geht, dass ich erstmal sage, ich kann mir ein paar Monate chillen in der Hängematte durchaus leisten. Und deswegen mache ich ja auch jetzt zu, weil ich einfach sehe, wohin der Trend geht. Und ich bin schon so ein Instinktivo, der sehr, also wenn ich heute sage, das und das wird der Trend, dann kann man mir glauben. Also ich habe da so ein Gefühl für, bin ja hier auch ständig auf dem Marktplatz und höre den Leuten zu. Und ja, es ist an der Zeit, dass junge Leute Politik machen. Aber ich so alles, was so das gesellschaftskritisch Begleitende angeht, ich werde mich immer irgendwo einmischen, bestimmt. Ich habe auch hier Nazis aus dem Laden geschickt. Also.
Kein Bier für Nazis.
Nein, das finde ich nicht. Nazis dürfen gerne Bier trinken, aber wenn sie einen Farbigen verfolgen bis in meinen Laden hinein und der hier quasi Unterschlupf sucht, dann ist es der Nazi, der meinen Laden verlassen muss. Wenn sowas passiert. Ansonsten dürfen Nazis dürfen aufs Klo gehen, dürfen Bier trinken. Ich bin da völlig entspannt. Dürfen auch mit mir diskutieren.
Du bist eine, die sich einmischt. Ich glaube, der Laden, der wird dir fehlen. Wenn du so Ruhe, stell dir das mal vor, so viel Zeit und so viel Ruhe. Mhm. Kannst du wirklich abschalten und chillen in deiner Hängematte?
Bestimmt einen Tag.
Aber dann hängt kurz mal der Haussegen schief.
Genau, als erstes mache ich meinen Mann an.
Klassischer Weg, würde ich sagen. Ja.
Aber doch, also ich denke, ich schreibe ja auch gerne und ich weiß inzwischen, dass das dann auch eine Möglichkeit ist. Und deswegen bin ich aber auch ganz entspannt, weil ich weiß, ich finde immer was. Also ich finde was mir dann auch Freude macht. Weil Bierland war ja auch ein neues sich selbst erfinden. Und meine damaligen, mein Kulturkreis, ich habe ja Spanisch gedolmetscht und unterrichtet. Und auch mit Leidenschaft, da konnte sich auch keiner vorstellen, dass ich jetzt plötzlich Bier verkaufe, ne? Also da haben, also gerade die Mütter der Freunde, die haben gesagt, oh Esther und deine schöne Kultur, wo geht die dann hin? Und insofern, ich denke, in der heutigen Zeit kann man sich gerne neu erfinden.
Und dafür ist es tatsächlich eigentlich auch nie zu früh und nie zu spät. Das ist tatsächlich, da ist immer alles open, wenn man die Chance denn ergreift.
Ja.
Welches Bier wird denn mit dir den Laden hier verlassen?
Ach, es wird sehr stark sein. Ich mag Starkbiere sehr gerne. Und ich vermute, es könnte ein belgischer Stil sein, ja. Der mit mir geht. Ja. Vielleicht so ein Deus.
Das, was anderen zu teuer ist.
Genau. Ja, das ist auch so eine Eigenschaft. Ich trinke lieber Wasser, statt dass ich preislich einen Kompromiss mache.
Ja. Ich finde es besonders, um das nochmal zu sagen, bei dem Laden, du merkst ja von Anfang an, hier geht es auch wirklich ums Bier, ne? Also andere machen ja diverse Style-Over und Ladendesign und schieß mich tot. Hier ist das ja wirklich rustikal, ne? Du hast hier Regale, du hast ein kleines Raumgeflecht und da steht das Bier drin, das Ganze dann auch in die Regale handbeschriftet und
Pressspann, 80er Jahre.
Kein Shishi, es geht ums Bier.
Ja. Ja, wir haben auch ganz am Anfang gedacht, wir müssen renovieren und haben das den Kunden erzählt. Da war großer Protest. Nee, investiert das Geld lieber in Bier und bloß keine renovieren, wir mögen diese Spackige. Und ich weiß, einmal sagte mal, das war so eine Ingenieursrunde, die hier zur Bierverkostung waren. Und dann kam er von der Toilette wieder und sagte, oh Leute, irgendwie ist das wie früher in der WG, als ich da eben so auf Klo saß und euch im Hintergrund reden hörte. Das war so schön. Ja, du kannst hier eine Tapetenstudie machen, ne? Es ist garantiert noch 50er Jahre auch dabei. Und es war tatsächlich, also es war immer ein Kolonialladen und das Haus ist über 100 Jahre alt. Und es wird jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal, ich weiß nicht, was der Eigentümer vorhat, aber es wird saniert und die Räume geben tatsächlich auch Wohnungen her. Und es sind ja ohnehin Ladenwohnungen, zwei Stück. Und es kann tatsächlich sein, dass jetzt zum ersten Mal kein Geschäft mehr reinkommt. Und es ist seit den 60ern, glaube ich, ein Getränkegeschäft. Es war ja in Hamburg so, dass erst waren es Milchläden und dann wurde Wasser verkauft. Ne? Also es war ein Wasser- und Biergeschäft über 60, 70 Jahre. Also das tut mir dann auch weh, aber mein Gott, ne? Ich habe auch 13 Jahre im Käfig gelebt und immer nur der Welt zugeguckt und ich freue mich auch ein bisschen, jetzt mal vielleicht so ein paar Spaziergänge zu machen.
Nochmal zum Timing. Wann genau macht das Bierland zu und wird es irgendwie noch eine kleine Abschiedsfeier geben oder muss jeder, der Tschüss sagen will, einzeln vorbeischauen?
Also im Idealfall kommt, wir haben tatsächlich keine Party geplant. Es ist auch erstaunlich, man kündigt an, dass man geht und das erste ist die Frage, gab es schon den Schlussverkauf? Und wer sich erinnert, Bierland hat nie geramscht. Es gab nie das Oettinger der Woche. Also ich weiß es nicht, ob wir eine Party machen, weil ich weiß gar nicht, ob ich dann auch Bier habe. Und am 30. Juni gebe ich die Schlüssel ab. Und es kann gut sein, aber ich muss jetzt, ich halte den Finger in den Wind, wie lange es noch Sinn macht. Und wir befinden uns am 30. Juni auch mitten in der WM. Das heißt, die Leute haben ihren Kopf voll mit WM. Und wenn, ich weiß jetzt nicht, wer am 30. Juni spielt, aber wenn Deutschland spielt, muss man keine Party machen. Also ich denke, es wird keine Abschiedsparty geben, weil ich die nervlich gar nicht durchstehe, wenn ich das so überlege. Ob 90 Tage Abschied leichter sind, das ist auch so die Frage. Aber wir mussten es halt sagen, und das ist auch ganz wichtig, dass die Gutscheine, also Gutscheine sind eben bares Geld und wir hoffen halt, dass jeder noch das erfährt und die Gutscheine unter die Leute bringt, das ist ganz, beziehungsweise hier einlöst. Ne? Ich habe jetzt auch keine großen Biervisionen mehr, also das, was ich machen wollte, das habe ich realisiert, und also was jetzt den Einzelhandel anbetrifft. Sonst, klar, gibt es noch Ideen. Aber so für dieses Projekt ist die Mission wirklich erfüllt.
Mission accomplished.
Ja, ja, ja.
Ein Papst kann abtreten, eine Königin auch. Wir sagen danke, Esther, für 13 Jahre Bierland.
Ja, wir haben diese Ausgabe von Hopcast kurz mal dazwischen geschoben, als wir gehört haben, dass Esther den Laden am 30.06. dicht macht. Eigentlich wäre ja erst noch die Aufarbeitung unseres Besuchs in Bremen dran gewesen. Und eigentlich geplant war halt der 11.04., nächsten Mittwoch, wo wir unseren Live-Podcast machen.
Genau, unser Live-Podcast, den könnt ihr verfolgen auf Facebook und auf Instagram, auf unseren Kanälen dort. Die findet ihr auf unserer Website www.hopcast.de. Dort findet ihr alles Nähere über diese Ausgabe. Wir haben großartige Gäste, nämlich
Sophia Wenzel und Fiete von Wildwuchs.
Genau, und damit haben wir einen Braumeister und eine Biersommelier. Und ich denke, das wird ein extremst informativer, lustiger und cooler Abend hier.
Und außerdem haben wir noch 10 Live-Gäste mit vor Ort, also Hörer, die mitmachen. Und falls ihr das hört und noch denkt, Mensch, da hätte ich irgendwie Bock, das ist in Hamburg-Altona am 11.04., schreibt uns gerne eine Mail. Es sind noch 1 oder 2 Plätze frei.
Genau, aber ihr müsst fix sein.
Ja. Ja, ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Hören und sagen Tschüss und bis bald.
Ahoi.